Willkommen aus der staubigen Baustelle unseres neuen Studios und willkommen bei einer neuen Folge des Fotopodcasts. Aus dem hohen Norden ist bei uns der Stefan.
Ja, hallo Fotopodcast-Freunde.
Und der nächste Stefan aus Fulda.
Ich bin auch dabei heute.
Ja, und der Marek, hallo.
Ja, es freut mich besonders, dass du da bist, Stefan. Du warst wieder mal auf der Fürsteneck, hast einen Workshop gehalten. Diesmal ging es auch um Fotografie.
Diesmal ging es auch um Fotografie, richtig. Ein bisschen um Fotografie.
Ein bisschen. Ein Wochenende um Fotografie.
Ein Wochenende, genau.
Und auf dem Rückweg, jetzt auf dem Heimweg, treffen wir uns heute in unserer Studiobaustelle. Denn wir haben es endlich wieder geschafft, einen Raum zu finden, einen geeigneten, wo wir ein Studio einbauen wollen, immer noch tun.
Nämlich gerade, das war die erste Folge vom Fotopodcast, wo wir das Gleiche gemacht haben, wo wir gestrichen haben und das alte Studio eingerichtet haben.
Stimmt, das war eine Vorfolge, eine Witzfolge, wo ich auf der Leiter stehe und die Schraube nicht reinkomme. Voll peinlich.
Also ich kann das ja mal für die Hörer beschreiben, weil keiner sieht, was ich hier sehe. Ich sitze auf einer weißen Ledercouch und neben mir sitzt der Marek und gegenüber von uns sitzt der Stefan auf einem Bürostuhl. Und der Stefan hat noch seine Tochter mitgebracht, die sitzt in dem zweiten weißen Leder-Couch-Teil. Und das ist auch ungefähr das Einzige, was hier nach ein bisschen behaglich und Wohnlichkeit aussieht. Der Rest in diesem Raum ist wirklich eine einzige Baustelle. Es sieht sehr interessant aus und man kann sehen, dass hier große Dinge noch bevorstehen. Also ich sehe hier, wir sind hier sozusagen in der Schminkecke des Studios mit zwei großen Spiegeln, die es hier geben wird, einer vernünftigen Umkleidemöglichkeit, einer Vegetationsecke, wo nachher dann so ein kleines Fernseherchen an die Wand geschraubt wird. Wenn ich mir die Halterung ist schon da, der Fernseher, der da dran kommt, der wird dann noch mit Kranwagen hier reingehievt werden müssen. Und nebenan ist ein riesiges Fotostudio. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist locker 30 Meter lang mit einem Geräteraum davor, wo man Softboxen einfach so unterbringen kann, ohne sie auseinandernehmen zu müssen, und einem weißen Bereich, einem schwarzen Bereich und einem rustikalen Bereich mit einer geplanten Graffiti-Wand und so weiter. Das wird der Hammer. Ich hoffe, dass wir hier mal irgendwann zu einer Eröffnung eingeladen werden mit Canapés und Sekt oder irgendwas in der Art.
Also die Eröffnung können wir versprechen. Wir werden alle Fotopodcast-Freunde einfach mal im Frühjahr zu einer Eröffnungsparty einladen. Inwieweit wir euch dann alle mit Getränken und Essen ausstatten können, liegt an der Menge. Aber man kann ja auch mal wieder so eine Oldschool-Selbst-Mitbring-Party machen und wir werfen den Grill an. Und wer kommt, ist da. Das werden wir auf jeden Fall machen.
Dann gibt es eben nur Schmalzbrot und Bier.
Genau. So ein Fassbier schaffen wir schon noch irgendwo herzubekommen.
Das Fulderer Schmalzbrot ist auch ganz lecker.
Ja.
Worauf ich mich ganz freue, ist Tatsache, dass wir hier noch so einen alten, uralten Fahrstuhl mit drin haben. Das ist ein altes Armeegebäude und wir hoffen, dass wir diesen Fahrstuhl auch noch hier in den Bereich kriegen können, dass wir hier dann auch noch so ein bisschen so Lost Place-mäßig den mit einbeziehen können.
Ihr seht, wir haben viel vor. Auch ein Grund, warum wir so gar nicht mehr podcasten. Und ich möchte mich erstmal bei den Hörern bedanken, die uns E-Mails geschickt haben oder Kommentare auf der Webseite hinterlassen haben, dass sie es doch schade finden, dass wir gar nicht mehr podcasten und ihren Unmut darüber zum Ausdruck gebracht haben. Aber es war alles so freundlich, dass wir es verstanden haben, dass es ein wohlwollender Unmut war. Und der Stefan, der heute bei uns ist, der schiebt uns auch immer wieder an. Und ich denke, wenn wir unser Studio jetzt dann fertig haben zum Ende des Jahres, dann ist da mal eine Last abgefallen wieder. Und wenn das funktioniert und ich hoffe, wir kriegen ein paar regelmäßige Sendungen hin. Aber bleibt einfach auf dem Stream, es geht weiter. Heute haben wir uns das vorgestellt, wir machen einfach mal ein Gespräch unter Fotografen, ein bisschen Plauderei. Jeder hat ein paar Themen mitgebracht und dann gucken wir mal, wie gemütlich das wird. So, das ist meine Tochter, die macht im Hintergrund ab und zu mal Geräusche. Da dürft ihr euch nicht stören lassen. Lasst uns anfangen, Stefan. Du hast uns heute ein Thema mitgebracht, das kenne ich noch nicht. Erzähl mal.
Also ich habe bei der Vorbereitung meines Fotoworkshops habe ich ein Kapitel über die Blende vorbereitet und hatte mich gefragt, mit welchen Blenden fotografiere ich eigentlich meine Bilder, und bin ganz normal hingegangen und habe im Lightroom mir intelligente Listen oder Smart Lists oder wie sie auch immer heißen gemacht, die einfach alle Bilder mit Blende größer gleich 2,8 und echt kleiner 4 in eine Gruppe packen, größer gleich Blende 4, kleiner, echt kleiner Blende 5,6 in eine Gruppe packt und so weiter und so fort. Und dann kann man, wenn man diese Listen gebaut hat, einfach hinten die Zahlen ablesen, wie viele Fotos jetzt in dieser Gruppe gelandet sind, und habe dabei interessante Ergebnisse erzielt, nämlich 2,8 ist für die meisten meiner Objektive ein harter Anschlag, was dazu führt, dass ich da mehr als 12.000 Fotos mit Blende 2,8 bis 4,0 gemacht habe, also mit anderen Worten unter wenig Licht offensichtlich gearbeitet habe, und dann dicht gefolgt von den Balken mit Blende 4,0, 5,6 und Blende 8, und der Rest Blenden größer, also kleiner als 2,8 von der Zahl, also offene Blenden, wie sie dann an Festbrennweiten 1,4 und so weiter dran sind, habe ich nur ganz wenig Bilder gemacht. Ich bin halt auch nicht so ein Fan von Festbrennweiten, das ist aber mein persönliches Ding. Aber erstaunlich ist eben, auch größer als Blende 11 habe ich ganz wenige Bilder nur gemacht. Und ich weiß nicht, ob das die chronische Angst vor Sensordreck ist, der ja dann bei kleineren Blenden eben immer sichtbarer wird, oder ob das einfach daran liegt, dass man mit so geringen Blendenöffnungen und Tiefen, Schärfen, Tiefen eben nicht so häufig arbeiten muss. So, und umgekehrt, bei den Zeiten hatte ich das mir dann auch überlegt, aber da war es dann nicht ganz so interessant. Das Einzige, was ich da festgestellt habe, ich hätte vermutet, dass ich nur ganz wenige Bilderchen in der Gruppe mit Verschlusszeiten zwischen größer als 4000stel Sekunde habe, also 8000stel Sekunden. Und da waren dann erstaunlich viele Bilder drin. Und als ich dann mal nachgeguckt habe, welche Bilder sind denn in diese Gruppe reingefallen, waren auch viele mit mehr als einer 8000stel Sekunde drin, obwohl mir gar nicht bewusst war, dass ich eine Kamera habe, die das kann. Und dabei konnte man dann eben sehen, dass die Bilder ausnahmslos von Mobiltelefonen stammten. Also iPhone und Co. haben keine Blende, müssen also weniger Licht auf den Sensor immer über die Verschlusszeit machen. Fand ich ganz faszinierend. Einfach nur so als Erkenntnis. Und falls ihr das auch mal wissen wollt, also es ist super simpel zu machen, im Lightroom, Aperture oder was ihr da habt, gibt es überall diese Sachen, und man kann dann nach den Belichtungswerten oder den Blenden kann man sich die Sachen sortieren lassen und dann anzeigen und dann darüber eine kleine Auswertung fahren.
Interessant ist nochmal bei den Blenden, wenn man sich so Schärfeverlaufsdiagramme von Objektiven anguckt, Verlauf anhand der Blende, Auflösungsvermögen von Objektiv, von Linsen, also so rein physikalisch betrachtet. Es ist ja auch bei den meisten so, dass die irgendwo zwischen 5, 6 und 8 eigentlich ihre schärfste Abbildungsmöglichkeit rein physikalisch haben. Und dass man drüber auch wieder verliert an, ich sag jetzt mal, Objektivqualität, so ganz banal. Und das hat dann wahrscheinlich was mit Beugungsunschärfen zu tun und solchen ganzen Geschichten. Aber das spiegelt ja auch so ein bisschen deine Blendenauswahl wider, dass man die hohen Blenden eigentlich auch gar nicht so gern auswählt. Es sei denn, man ist gezwungen, weil es vielleicht extrem hell ist oder man braucht eine hohe Schärfentiefe und muss da was machen. Ansonsten würde ich jetzt mal schätzen, aber ich mache die Auswertung auch mal, spielt sich wahrscheinlich meine Blendenriege auch so zwischen 2,8 und 8 ab. Mhm. Könnte ich gut schätzen.
Könnte durchaus sein. Ich meine, vielleicht packt ihr einfach mal was in die Kommentare zu der Show, wie das bei euch aussieht, ob es da irgendeinen Peak gibt oder irgendeine Auffälligkeit. Es kann ja auch Leute geben, die ganz anders praktisch immer mit offener Blende fotografieren oder immer mit Blende 11. Also ja. Ich fotografiere halt hauptsächlich Menschen und ich sag mal, noch so ein bisschen Reisefotografie, wenn ich mit meiner Familie oder alleine in Urlaub bin. Und das spielt da natürlich auch mit rein in diese Zahlenwerte. Mhm.
Da mache ich mal weiter, weil ich habe ein Thema, was ganz nett daran anschließt, wo ich mir auch viel Gedanken gemacht habe über Blende. Ich habe gestern einen Karnevalsverein fotografiert. Und
ich auch schon mal.
Wir haben das in einem Bürgerhaus gemacht, weil es hieß ja erst so Prinzessin mit Adjutanten, Prinzessin mit Prinzengarde, Prinzessin mit Senat und so, also so Gruppenbilder, Elferrat, 11 Leute, Prinzessin, 2 Adjutanten, 15 Leute so, Größenordnung. Und ich wusste aber, wir sollen nachher ein Bild mit allen Garden und der Prinzessin machen und im Elferrat, es wären so 50 Leute. So, schwierig, ne? Schon.
Das damals in unserem alten Studio hatten die sich angekündigt.
Ja.
Zwar hieß es nur, das sollte dieses Prinzenpaar sein, aber kein Problem, kommt da morgens vorbei, die wollten dann irgendwie so um 10 Uhr kommen. Und auf einmal kommt da dieser komplette Karnevalsverein, so wie du es gerade beschrieben hast, mit, ich weiß nicht, 30 Leuten oder so rein. Morgens um 10 Uhr schon die Kiste Bier dann auf den Tisch gestellt und 2 Flaschen Sekt geköpft. Das war so eins der anspruchsvolleren Shootings. Ja.
Und ich hatte das Problem, ich hatte wenig Zeit. Die hatten wenig Zeit, weil die hatten dann wieder einen Auftritt. Und ich habe einfach 2 Blitzköpfe mitgenommen mit einem weißen Durchlichtschirm und habe aber nicht Funk ausgelöst, sondern habe mein SB800 oben draufgeschraubt und habe den in die Mitte genommen sozusagen, weil ich wollte die einfach komplett ausgeleuchtet haben. Ja. Und rechts und links die 2 Blitzköpfe und dann hatte ich quasi 3 Lichtquellen über die ganze Front verteilt und da bin ich auch auf der Bühne mit den kleinen 15er-Gruppen total gut zurechtgekommen. Und das hat auch super funktioniert. Die Blitze haben einfach nur über den Mittel, also über meinen SB800 mit ausgelöst. Und ich habe manuell fotografiert, ich habe es mir einmal austariert. Es war kein Tageslicht dort oben. Also hinten in der Halle war Tageslicht, aber auf der Bühne, die war mit lauter schwarzen Vorhängen ausstaffiert. Und hing nur im Hintergrund so ein Bild von dem Ort, eine riesen Leinwand mit der Silhouette des Ortes sozusagen. Und da habe ich die da vorgestellt. Problem war nur, der hörte halt abrupt unten auf. Und wenn man die Füße drauf haben wollte, hat man immer den schwarzen Bühnenfußboden gehabt. Aber das wussten die und die haben das selber so vorgeschlagen, haben gesagt, das stört nicht, das machen sie jedes Jahr so. Nur normal macht es jemand einfach mit so einer Klick-Klack-Ratsch. Und diesmal sollte ich es machen.
Und hast du dann über die ISO das Ganze schon ein bisschen
Ich bin mit ISO 400, mit einer 160stel und Blende 5,6 so ungefähr hingekommen. Und den Blitz obendrauf habe ich teilweise als Aufhellblitz abgefeuert, aber meistens manuell gesteuert und habe da mit einem 32stel, 64stel einfach oben den SB800 abgefeuert. Und es hat prima funktioniert. Und die Lichtsituation hat sich ja eigentlich auch nicht wesentlich geändert dort oben, wenn das einmal eingestellt war. Ne? Nur die Gruppengröße hat sich geändert und was halt schwierig war, wenn du jetzt den Elferrat, 11 Männer, schwarze Hose, dunkelgrünes Shirt oder du hattest die Prinzengarde mit den Mädchen, die alle weiße, glänzende Stoffe drin hatten, die dann gigantisch reflektiert haben. Also da musstest du immer ein bisschen gegenarbeiten. Damit sich die schwarzen Hosen von dem schwarzen Fußboden überhaupt abheben, hast du einfach mehr Licht gebraucht. Und die Mädchen haben so grell reflektiert, dass du Licht runternehmen musstest. Da muss ich jetzt dann in der Nachbearbeitung noch gucken, dass ich das ausgleiche, aber man musste halt reagieren. Und es war ein Gewusel. Aber der springende Punkt war nachher die Gesamtgruppenaufnahme. Weil oben, das war ja problemlos, wenn es auch lustig war und auch Kiste Bier und alles und Sekt und die waren schon und wir haben Hellau und Schlachtruf und alles. War auch echt lustig. Und dann wurden das immer mehr. Und ich dachte schon immer, naja, da sind noch Eltern dabei und so, die kommen ja nicht aufs Foto. So. Und dann wurden das immer mehr. Und ich hatte mir gedacht, das war auch deren Vorschlag, weil anders geht das nicht. Das ist eine Halle, die als Turnhalle benutzt wird und aber als so Gemeindezentrum, wo auch Fastnacht gefeiert wird. Und da ist halt eine Bühne. Und da haben wir diese klassischen Turnbänke genommen und haben die vor der Bühne aufgebaut zu einer Treppe. sodass ich konnte einen unten stehen, zwei Bänke aufeinander gestellt, dann stand eine zweite Reihe und die dritte Reihe wäre oben drauf gewesen auf der Bühne. Und die Garten, die kleinen Mini-Mäuse da, die hätte ich unten hingesetzt. Also ich hätte 4 Reihen, a 15 Leute, hatte ich mir so ausgerechnet. Die Breite, das kommt hin, das kriege ich ganz gut hin. Da kriege ich meine 60 Leute unter. Wunderbar. Jetzt kamen aber immer mehr. Das hörte gar nicht auf. Und ich habe dann heute Morgen mal, ich bin echt dann ins Schwitzen gekommen, weil wir haben dann noch Bänke geschleppt und Tische und Stühle und haben da wilde Konstruktionen gebaut, dass die stehen konnten und rein. Und heute Morgen habe ich dann die Bilder gesichtet und habe einfach mal nachgezählt. Auf dem Gruppenbild waren genau 99 Leute. So, und da habe ich dann mit dem Licht ein bisschen geschwitzt. Also, weil ich hatte zwei relativ kleine, kompakte Blitzköpfe mit und mein SB800 obendrauf. Und ganz viel schwarze Kleider, also Hosen, ganz viel schwarze Hosen, wobei die hat man ja nicht, fast nicht mehr gesehen, nur die in der ersten Reihe, aber viel schlimmer waren die vielen reflektierenden Stoffe, so von fast nach diese hellen, weißen Dinger. Und ja, dann habe ich die Blitzköpfe, das waren 250 Watt Geräte nur, das waren kleine zum Mitnehmen. 300. Oder 300, das waren also relativ kleine Blitzleistungen und halt den Nikon Systemblitz obendrauf. Und da habe ich dann alles weggemacht, kein Diffusor mehr auf den Nikon-Blitz und keine Streuscheibe und nix und habe richtig draufgerohrt und habe mich selber auf den Tisch stellen müssen, weil ich sonst hätte, ich hatte ja einen riesen Bühnenaufbau und auf der Bühne standen sie auch noch mal auf Stühlen und Tischen. Das konnte man von unten so nicht mehr fotografieren, habe ich mich selber auch auf den Tisch gestellt, damit ich ungefähr auf die Mitte wieder der Gruppe kam. Ja, weil du hast natürlich hinten auch die Bühne gesehen, die Ränder, das war eine viel zu große Gruppe, dann hast du so viele fallende Linien gehabt und alles. Mhm. Und ich habe mir das heute Morgen angeguckt und ich war von der Lichtausleuchtung begeistert. Also ich hätte es nicht gedacht und das muss hauptsächlich der Systemblitz obendrauf geleistet haben, weil rechts und links bei so einer riesen Gruppe, die haben ja die ganze Bühne zugestellt, ich weiß nicht, wie breit das war, 15 Meter oder weiß ich was, und das in 6 Reihen hoch. Und ich bin ein ganzes Stück zurückgegangen. Ich wollte nicht zu sehr ins Weitwinkel gehen, damit ich die Außen nicht so verruppe. Ich mag das einfach nicht bei Gruppenaufnahmen, wenn sich die Köpfe so ziehen am Rand. Also ich habe auch eher sowas in Richtung 30 mm an der Kropf fotografiert und bin ein bisschen zurückgegangen. Und ich bin echt erstaunt. Man kann es problemlos, ohne dass ich ins Schwitzen komme, jetzt am RAW so gut hinbringen, dass die alle in jeder Reihe und mit allen Klamotten gut ausgeleuchtet sind. Und da war ich echt überrascht, mit wie wenig ich letztendlich die 99 Leute ablichten konnte. Und wir haben die Rollos runtergemacht, weil die Sonne kam von der Seite. Ich hätte sonst so einen Streifen drin gehabt, weil ein Teil der Bühne lag in der Sonne und die andere nicht. Das heißt, es war auch relativ dunkel in der Halle. Es war da nur so eine Notbeleuchtung an, damit die nicht gestolpert sind und nicht gefallen sind. Ich musste alles über diese drei Lichtquellen machen. Und da bin ich auf ISO 640 hochgegangen und bin dann auf eine 125. runter. Aber ich habe mit Blende 8 fotografiert, weil ich ja eine riesen, ich hab, musste ja 5, 6 Meter Distanz über, von der ersten bis zur letzten Reihe überspringen. Und es ist,
also der, auch in der Breite, da nimmt die Distanz ja nochmal zu.
Genau. Und aber der SB800, der, und die haben selber gesagt, oh, wie ich das erste Mal geblitzt habe, oh, ich sehe nichts mehr. Aber ich stand 20 Meter von denen weg. Und wenn man den aber richtig, wenn man Gas gibt da oben drauf, da muss da richtig Licht rauskommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Aber wenn ich jetzt nochmal, damit man das ein bisschen besser vielleicht nachvollziehen kann, frage, also wie viele Reihen waren es jetzt bei den 99 Leuten?
6.
6 Reihen. Das sind dann ungefähr 15 pro Reihe. Bisschen mehr, bisschen weniger.
Genau.
Wenn man mal so Karnevalsverein, die kennen sich, können gut sich in den Arm nehmen und schunkeln, kann man rechnen 50, 60 Zentimeter pro Person. Mal 15 hat man eine Breite von 7, 8 Metern und an den Rändern stehen die alle ja immer noch so ein bisschen versetzt, dass die so drunter durch gucken können. Also sagen wir mal 10 Meter Breite.
Ja.
Und wenn man jetzt ein Foto hat, Format 2:3 und du hast 10 Meter Breite, dann hast du so 6,60 Meter Höhe. Das heißt, das Problem ist ja auch, wenn du wenn du das zu breit aufbaust, also nicht genug rein in die Höhe bekommst, dann bekommst du einen ganz schmalen Streifen auf deinem Sensor, wo die Personen drauf sind. Und vorne schneidest du 17 Meter Hallenboden und oben 30 Meter Decke ab.
Ja.
Das hast du ja schon mal vermieden, indem du zwei Reihen, weil du hast ursprünglich von 4 Reihen nur gesprochen, hast du noch 2 Reihen nachbauen lassen. Das ist nämlich ein super Tipp, dass man dann irgendwie aufpassen muss, dass so eine Fotografie von einer Gruppe nicht zu sehr in die Breite geht. Und nochmal das...
Vor allen Dingen ist es dann auch schwierig, wenn du jetzt keine Top-Linse hast, die dann in der zur Breite hin in der Qualität noch abnimmt, dann guckst du dir das nachher an. Auf dem Bild sieht das kompositorisch ganz toll aus und nachher guckst du dir das Bild an und in den Seiten hast du überhaupt keine Schärfe mehr drin, wenn du da irgendwie keine super Linse hast.
Okay, und vom Licht her, also eine Turnhalle, wo jetzt kein natürliches Licht mehr reinfällt, ist innen drin irgendwie eigentlich ja immer schäbig beleuchtet. Die haben da diese, wie heißen die, Sodium, Vapor, irgendwas, grau, orange, grün, Mischlicht-Geschichten. Das heißt, man möchte eigentlich nur 100% Blitzlicht auf dem Bild sehen, nichts von der ursprünglichen Hallenbeleuchtung. Und da hast du jetzt nochmal wie die Blitze, das habe ich nämlich gar nicht mitbekommen. Du hast den SB 800 auf der Kamera. Die Kamera steht natürlich irgendwie ziemlich in der Mitte von dem ganzen Geschehen. Und du hast gesagt, du bist auch auf den Tisch geklettert. Also hast du dich auch ganz geschickt schon, sag ich mal, zwischen die dritte und vierte Reihe irgendwo positioniert. Alles schon mal super. Und jetzt die zwei Blitzgeräte, die du noch mit hattest, die hast du wo aufgebaut?
Rechts und links einer und vor mir. So, dass ich sie halt nicht am Bild hatte, aber schon ein Stück näher an die Gruppe ranbekommen habe wie mich. Ja, und da habe ich einfach einen weißen Regenschirm, also die Durchlichtschirme davor gemacht und habe sie beide auf volle Leistung gestellt.
Okay, und die Spitze des Regenschirms, wo hat die hingezielt?
Ich habe sie hochgestellt, erstmal so hoch wie es ging, dass ich möglichst auch wieder mit dem Lichtausgang auf die gleiche Höhe kam, wie ich stande, also so auf dritte, vierte Reihe. Ja? Mhm. Und habe die versucht, ich weiß, habe sie ja nicht nachgemessen, aber eigentlich im 45-Grad-Winkel von rechts und links, ein bisschen weiter als 45 Grad, auf die Gruppe zu stellen.
Mhm. Kannst du das nochmal erklären, warum man das macht?
Naja, ich habe da nicht so viel drüber nachgedacht. Das war wahrscheinlich intuitiv irgendwie. Ich wollte möglichst keine Schatten in den Gesichtern haben, ja? Weil die Köpfe gucken ja nicht immer gerade zu mir. Da wird geschwätzt. Bei 99 Leuten kriegst du es eh nie hin, dass dann jeder toll ist. Ja? Aber ich wollte möglichst eine saubere Ausleuchtung in den Gesichtern haben und wenig Schattenwurf. Also habe ich ein zentrales Licht gehabt. Mhm. Mit meinem Blitz obendrauf, was, wenn mich alle eigentlich ordentlich angucken würden, einigermaßen theoretisch funktionieren sollte, aber habe von rechts und links Aufhelllicht gehabt, was definitiv nicht so viel Licht gemacht hat, wie ich in der Mitte. Aber ich habe damit die Schatten aus der Gruppe genommen. Auch wenn einer mal ein Stück weiter vorne stand als jemand anders und den irgendwie verdeckt hätte, hatte ich also drei Lichtquellen und damit, was man sonst nicht gerne möchte, aber bei so einer Gruppe eine relativ gleichmäßige Ausleuchtung erreicht.
Das ist nämlich eine ganz wichtige Sache. Also ein Tipp, der Gold wert ist, man darf nicht nur bei so einer Riesengruppe ein Licht haben. Und man muss auch ein bisschen auf diese Richtung, die man normalerweise immer drin haben will, verzichten, weil sonst eine Person auf die nächste einen Schatten werfen könnte. Und bei 99 Personen, wenn du schon im Nachhinein erst anfangen kannst zu zählen, kannst du nicht während der Aufnahme gucken, ob das irgendwo passiert. Du musst also mit organisatorischen Maßnahmen da entgegengreifen, ne? Und die Blitze so ein bisschen ins Zentrum dann ja auch lenken, um dann rechts und links da was rauszunehmen.
Ja, aber ich war mir nicht sicher dabei. Also ich habe noch nie so eine große Gruppe fotografiert und ich war auch nicht dafür eingestellt. Also für 50 war ich eingestellt, aber es ist einfach nochmal 50 oder 100, ist schon ein kleiner Unterschied. Auf einmal, das wird so eine Masse, auch diese Geräuschkulisse und überhaupt, bis die gestanden haben, wie ich das wollte. Ja, ich habe mir schon vorher die Präsidentin des Karnevalsvereins organisiert und habe gesagt, du musst mir helfen, weil ich kenne die Namen nicht. Wenn du 99 Leute dirigieren willst und du siehst dann ein Gesicht nicht und du kennst den Namen nicht, das ist, hey du da in der vierten Reihe. Ja, bei 99 Leuten, die da stehen 15 in der vierten Reihe. Ja, also so, da habe ich mir vorher gesagt, du musst mir jetzt helfen und du bist hier bei mir. Und die hat das total gut auch gemacht. Die hat klare Ansagen und zack, zack, zack. Und da musste, also das hat, da warst du schon allein von der Geräuschkulisse und dieses Gewusel allein, das kann dich schon richtig stressen. Und dann noch zu gucken, dass es fototechnisch einigermaßen hinhaut.
Hast du mit Stativ gearbeitet?
Nee, weil ich auf den Tisch geklettert bin. Ich hatte das überlegt. Ich hatte auch schon die Wechselplatte unter der Kamera schon dran geschraubt. Ja. Aber das war ein relativ kleiner Tisch. Und auf dem Tisch hätte ich das Stativ nicht sicher stellen können, sodass, wenn ich hoch und runter kletter, dass ich nicht die ganze Kamera wegknall. Und das hat aber auch zur Folge, das habe ich heute schon gesehen, dass ich bei, ich bin nicht immer bei allen Aufnahmen komplett in der Waage. Mhm. Aber das ist alles in so einem Level, was ich problemlos am PC jetzt nachkorrigieren kann. Also
wenn man das einrichten kann und man hat wirklich so einen Bildaufbau, der sich jetzt nicht verändert, wo man jetzt nicht spontan mal irgendwo auf die linke Seite springt, ist das nicht ganz unclever, weil man dann einfach auch noch mal kurz nach vorne springen kann, wenn man den Namen nicht weiß und dann jemand noch mal gerade rücken kann. Mhm. Dann hat man einfach alles nachher noch mal im gleichen Aufbau.
Ich hatte mir das auch sowieso noch gedacht, weil wenn du jetzt kleinere Gruppen hast, dann kannst du ja auch vielleicht noch mal das eine Gesicht rein oder raus retuschieren, wenn sich die Kameraposition nicht geändert hat und sowas, wenn du es in Photoshop übereinander legst und nimmst halt da, wo er da guckt und der, wo nicht. Aber das ist bei 99 eh absurd. Also das machst du nicht. Also das bezahlt ja auch keiner. Da sitzt du ja Stunden. Und letztendlich aber muss man auch sehen, diese 99 Gesichter, egal wie groß die das nachher ziehen, also das kommt auf ein A3-Plakat, das wollen die zur Werbung haben, da sind die Gesichter nachher trotzdem ja nur, ach, fingernagelgroß nicht mal. Also so, das Plakat steht hochkant, A3, und da kommt dann quer dieses Bild drauf und drunter, wann, wo, welche Veranstaltung ist mit Schrift. Ja? Also die sind eh nachher mini.
Ich habe gerade so dran gedacht, an so Events, wo man jetzt nicht viel vorplanen kann, zum Beispiel irgendwie so Hochzeiten oder sowas. Auch wenn man vorher alles durchspricht, hatte ich schon ein paar Mal gehabt, dass dann irgendwie das Paar dann irgendwann ankam und gesagt hat, ja, wir würden nochmal schnell gern ein Foto mit der Familie machen. Auf einmal war die Familie komplett alle geladenen Gäste und das sind ja auch mal schnell 70 und da finde ich, also wenn man da natürlich so diese Kirchentreppe oder irgendwie sowas hat, wo man, wie du das gemacht hast, da irgendwie 6 Ebenen aufbauen kann, dann ist das natürlich Gold wert. Wenn man das nicht hat, ist so mein Notfallstrick dann immer noch, so ein U aufzubauen. Das heißt, vor mir ist quasi die offene Seite des Us, baue ich die Leute in Zweierreihen versetzt vor mir U-förmig auf und dann kriegt man wirklich auch 70 Leute locker unter. Und damit man, was du jetzt beschrieben hast, diese Tiefe auch ein bisschen aufbauen kann, setze ich mir das Brautpaar in die Mitte, in diesen offenen Teil des Us, positioniere dann vielleicht noch die Kinder so ein bisschen drumherum, vielleicht, wenn es passt, auch noch irgendwie die Eltern, sodass man diesen inneren Teil auch noch ein bisschen mit auffüllt. Und dann kannst du irgendwo auch in der Kulisse, die jetzt vielleicht nicht ganz so einfach ist, so eine große Menge aufzubauen, da mal schnell eben auch mal in kurzer Zeit auch mal 70 Leute kurz ablichten.
Also mein Tipp wäre noch für Gruppenbilder, dass man die Kamera nicht an der Kamera, sondern über einen Funkauslöser auslösen kann. Weil wenn man das kann, bei 99 Personen oder bei mir waren es mal die größte Gruppe, die ich fotografiert habe, waren etwas an die 40. Und das waren aber Jagdhornbläser und die hatten auch alle ihr Blaswerkzeug dabei und die standen nicht im 50 Zentimeter Abstand zusammen. Das heißt, die haben unheimlich Platz verbraucht und auch zum größten Teil ältere Herrschaften, die also schon von vornherein angekündigt hatten, dass sie das ganze Shooting eben nicht so lange gestalten können, weil sie da nicht so lange stehen können. Und da hatte ich dann eben so wie ein Dirigent, hatte ich den Funkauslöser dann in der Hand und habe praktisch unmittelbar hinter der Kamera gestanden und konnte dann mit beiden Armen noch gestikulieren, Sie da hinten, bitte ein Stückchen da lang, gucken Sie mal alle hier, und habe dann versucht, damit die halt auch einigermaßen freundlich gucken, dann so noch ein bisschen Faxen zu machen, weil das ist ganz schön schwierig, so eine Truppe von 99 Personen wie jetzt bei dir, Stefan, da bei Laune zu halten und dafür zu sorgen, dass die in dem einen entscheidenden Augenblick alle Richtung Kamera gucken, weil da, wenn da nur 3% abgelenkt sind, dann sind das irgendwie 3, die nachher auf dem Plakat, und da kann man sich drauf verlassen, da werden alle 99 und deren Familienangehörige und so weiter, Verwandte und so Vereinsmitglieder, die werden sich das alle ganz genau angucken, wo da der Werner steht und so weiter. Ja. Also es ist irgendwie natürlich viel Arbeit, aber auch eben, wenn es klappt, eine schöne Sache.
Hast jetzt nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen, finde ich. Auch wenn diese Jagdhornbläser jetzt nicht lange stehen konnten, ist das ja, wenn man jetzt irgendwie ein Shooting im Sommer macht, ist das ja auch, also dann ist das auch bei Jugendlichen ja teilweise schon grenzwertig. Also um jetzt nochmal zurückzukommen auf diese Hochzeit, die war wunderbar, wie man das so macht, im schönsten Sommer gewesen, 30 Grad draußen, die Herrschaften stehen alle im Anzug da. Wenn man sich da jetzt irgendwie eine Viertelstunde für dieses eine Foto einrechnet, kann man sich vorstellen, wie die Gesichter da drauf sind, beziehungsweise dann auch die Schweißränder. Also das heißt, man muss da auch gucken, dass man eben die Zeit da nicht zu lange ausreizt,
ja,
weil dann ist dann auch schnell...
Zeit war ein großes Problem für mich, weil ich habe nicht mit so vielen individuellen Sets auch noch gerechnet, weil dann wird... Die Prinzessin mit den Adjutanten, die Prinzessin mit ihrer Familie, die Prinzessin, wie ich schon sagte, mit dem Elferrat, die Prinzessin mit dem Senat, die Prinzessin mit den Mäusen, die Prinzessin mit den Minis, die Prinzessin mit der Nachwuchsgarde, die Prinzessin mit der Prinzengarde, mit dem Nachwuchselferrat. Und wir haben um 12 Uhr angefangen und ich dachte, naja, so 2 Stunden war so abgemacht.
Die Reihenfolge beachten.
Ja, aber die hatten das gut organisiert. Aber die hatten das gut organisiert. Also die haben die Gruppen in Abständen bestellt. Entschuldigung, das war meine Tochter. Die haben die Gruppen in Abständen bestellt und es hat sich aufgeschaukelt zu einem Höhepunkt, wo alle 99 da waren. Danach durften die Kinder alle wieder gehen und dann habe ich die Erwachsenen fotografiert. Und aber mehr Sinn, ich habe zum Schluss Akkord gearbeitet, weil das war Wechsel, Wechsel, Nächste, warm machen fürs Spagat, die Mädchen dann auch, weißt du, ich immer frage, wie lange kannst du unten bleiben? Ach, nur kurz. Und die andere, 10 Minuten, sag ich, 10 Minuten ist mir lieber. Weil du willst ja dann doch gucken und dann musst du die ausrichten, sodass die vor die Gruppe passen und die gehen einfach einen Spagat runter, dann passt aber der Winkel, wie die sitzen, nicht zum Stehen der Gruppe, das sehen die nicht. Und dann musst du die verschieben und sowas und das tut weh im Spagat. Und das war, ich war nachher echt geschwitzt. Also, und ich habe mich nachher, es ging nur noch Akkord zum Schluss. Ne? Und dann immer, jede hatte ich sie stehen, habe ich 10 Bilder durchgeknallt, damit ich auf jeden Fall eins habe, wo es irgendwo geht. Und ich habe sie heute Morgen alle durchgeguckt und es ist von jeder Gruppe auch eins dabei, wo wirklich alle akzeptabel gucken oder lachen. Aber ich habe da von 12 bis 16 Uhr quasi durchgeschootet. Und das war richtig anstrengend. Bei der Geräuschkulisse und muss ich mir das nächste Mal überlegen, ob ich das nochmal machen will. Ich
muss gerade dran denken, wir hatten mal ein Shooting, das war so ein Kunstprojekt, da waren es 400 Porträts an einem Tag, also geplante Porträts.
Okay.
Das ist, glaube ich, mal ein Thema fürs nächste Mal, das war ähnlich.
Das ist mal ein Thema fürs nächste Mal. 400 an einem Tag, mit einem Fotografen?
Ja, ja.
Oh, also du.
Das war wirklich auch ganz strikt auf Minute genau getaktet, dass die dann ankommen und angestanden haben, genau, und dann nicht zu lange warten.
Und dann ist bei uns der Plan durcheinander gekommen, weil bei einer Garde ein Mädchen nicht da war. Und dann haben wir eine Viertelstunde auf das Mädchen gewartet, weil die unbedingt mit drauf sollte, und dann sind wir richtig ins Schwitzen gekommen. Weil die anderen stehen dann ja hinten und wir müssen wieder weg und wir haben Termine und so. Aber letztendlich war das... Schön war wiederum der Karnevalsverein, weil die Stimmung war einfach schon mal gut. Es ist ja, wie du schon gesagt hast, man muss die bei Laune halten, so eine große Gruppe. Aber die, da ging es ja eh immer nur Hallo und Juppi und dann, also die hatten schon die gute Grundstimmung und auch wie die 99 da standen dann, die waren alle drauf und die hatten auch irgendwie so eine, die Garden stehen ja mit einer Körperspannung da, das ist als Fotograf total toll, ne? Musste nicht viel sagen, die gehen aufs Standbein und das linke nehmen sie raus und die Schulter drehen sie ein, die einen auf die Seite, die anderen auf die Seite, rechts und links von der Prinzessin. Die sind da drauf trainiert. Ne? Wenn du jetzt eine normale Gruppe hast, dann musst du ja gucken, wie du das hinbiegst. Aber es war mal ein Erlebnis. Also hatte ich einfach noch nicht und widme mich aber, ich werde heute Nacht das jetzt noch fertig bearbeiten, weil die brauchen das jetzt dringend für die Homepage. Das läuft ja schon. Die Kampagne hat letztes Wochenende begonnen bei denen. Und für die Plakate brauchen sie halt jetzt diese Gruppenbilder. Und da werde ich heute Nacht jetzt noch ein bisschen oder heute Abend da ein bisschen nacharbeiten.
Ja, Gruppenbilder sind auf jeden Fall Spaß für 80 und ich denke mal, das kann einen jederzeit ereilen bei der Blockflötengruppe der Tochter oder Fußballclub des Sohns. Da wünsche ich euch jetzt mal schon viel Spaß, liebe Hörer, wenn dann 11 Jugendliche in der Halle rumtoben, alle einen Ball in der Hand und die bringt da jetzt mal aufs Bildchen. Es ist immer wieder eine Herausforderung. Man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist irgendwie dieses, ach, da kann doch mal einer irgendwie, der XYZ hat doch so eine tolle Kamera, der kann da mal so ein Bild machen. Vorsicht, Mäp, 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 Falle. Das haben die nämlich alle schon probiert vorher mit ihrer komischen Kamera. Oder mal irgendwie ein Bild da zustande zu bekommen. Und das ist nicht nur, dass man da eine gute Kamera haben muss, man muss auch Nerven wie Drahtseile haben und in dem Augenblick Entertainer und Chef von der Gruppe in einem werden, sonst funktioniert es nicht.
Man braucht eine gute Stimme.
Gute Stimme.
Dirigieren und sich von schlauen Eltern, die hinter einem im Rücken stehen, nicht irritieren lassen, die immer noch einen Kommentar dazu abgeben müssen. Das Gesicht sieht man nicht. Ja, du stehst auch unten. Ich stehe auf der Bühne. Ich stehe 2 Meter höher als du. Ich sehe das Gesicht. Aber gut, es war lustig.
Jo. Extreme zu beschreiten. Wir standen auch schon mal mit Megafon da. Von der Distanz halt so weit war, dass wir dann mit einem weiten Tele gearbeitet haben und dann
Hat dann einer so ein
Ding dabei gehabt?
Das hatte ich auch schon geplant, deswegen stand der Tisch unten. Ich hatte auch schon bei den kleineren Gruppen geplant, weil mich der Hintergrund genervt, also der Hintergrund-Untergrund genervt hat. Dieses Bild von dem Ort auf, als Riesenleinwand hinten, was mit einer Metallschiene unten aufhört und auf einen schwarzen Bühnenboden trifft. Und der schwarze Bühnenboden, der ist ein bisschen verkratzt und so. Und die stehen halt auf dem Bühnenboden. Ich hatte ja keine Hohlkehle und nix, ja. Und da habe ich mir gedacht, oh, ich nehme den Tisch weit hinten in die Halle und gehe mit dem Tele drauf. Und dann gehe ich auf die Höhe eher so von dem Boden, so dass ich von dem Boden gar nicht so viel sehe, ne? Und von weit hinten komme. Aber das habe ich wegen des Dirigierens dann aufgegeben. Also das habe ich am Anfang bei der ersten Gruppe probiert und das hat keinen Sinn gehabt. Also du musst da oben dran sein. Wenn du so viele durchschleust und andauernd, und dann laufen sie, wenn du hinten stehst, laufen die ja vorne ständig unten rum und die gehen auf die Bühne. Das kriegen die nicht mit, ne? Wenn dann, da waren ja dann 99 Leute plus eine Menge Eltern. Da waren, weiß ich nicht, 130, 140 Leute im Raum. Und dann bin ich oben geblieben und habe halt den Untergrund genommen, wie er war. Vor allem, weil die gesagt haben, wir machen das immer so, das stört uns nicht. Also. Aber unser Studio, ich meine, 99 kriegen wir hier nicht rein, aber ein Elferrad mit einem Senat und sowas kriegst du hier schön hin. Also. Gut. Karneval beendet. Marek, was hast du uns für ein Thema mitgebracht?
Ja, auf den Workshops erlebt man ja immer, wenn man irgendwie Porträts bearbeitet und geht es auch mal schnell in den Schwarz-Weiß-Bereich. Und wenn man studiotechnisch beginnt, ist man ja schnell bei dieser zangenförmigen Blitzform, das heißt Blitz rechts, Blitz links, 45 Grad und vielleicht noch ein Headlight, das Ganze möglichst gleichmäßig ausgeleuchtet. Und wer da schon mal versucht hat, ein Schwarz-Weiß nachher draus zu machen, der wird sich vielleicht oder war dann vielleicht etwas enttäuscht über das Ergebnis, weil das Gesicht dann nachher, wenn das wirklich schön gleichmäßig ausgeleuchtet ist, natürlich in der Graustufe entsprechend auch gleichmäßig ist. Das heißt, man hat so einen richtig schönen Einheitsbrei im Gesicht. Da ist kein Farbunterschied mehr drin. Und das sieht in den seltensten Fällen wirklich schön aus. Das heißt, mein Tipp wäre da, wenn ihr mit dem Gedanken schon spielt, dass das nachher in Schwarz-Weiß werden soll, dann schaut, dass ihr wirklich eine halbe bis eine Blende Unterschied in den Seiten reinbekommt. Vielleicht sogar ein bisschen vom Fenster ein bisschen Tageslicht mit einbeziehen. Und dann könnt ihr da richtig schöne Konturen rausziehen, die nachher im Schwarz-Weiß-Bild richtig toll aussehen.
Ja, soweit, liebe Fotopodcast-Freunde, der erste Teil von unserer Fotorunde in der Baustelle. Und den zweiten Teil, den hört ihr in der nächsten Folge. Wir haben für euch jetzt aber noch ein Interview, welches Stefan Litschke mit seinem Freund Martin aufgenommen hat zum Thema Konzertfotografie. Da kann ich euch nur sehr viel Spaß wünschen. Es ist ein sehr unterhaltsames Interview und ich freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei der Folge 81, wo wir dann unsere nette Runde fortsetzen. Bis dann. Ciao.
Auch noch nie gemacht. Ich versuche das jetzt zum allerersten Mal. Hier so ein Hallo, liebe Fotopodcast-Hörer. Ich bin's, der Stefan Litschke. Ich bin heute mit einem wirklich alten Freund von mir unterwegs, der aus meiner alten Heimat heute in den Norden gekommen ist, um mich zu besuchen. Und da wollte ich die Gelegenheit mal nutzen und den Martin, hallo Martin.
Hallo Stefan.
Zu seiner Tätigkeit als Konzertfotograf zu befragen. Weil wenn man das ganz streng betrachtet, dann ist das ja so, dass Martins Mutter und meine Mutter befreundet waren und wir dadurch bedingt uns kennengelernt haben. Und zu einer Zeit, als ich noch mit einer Spiegelreflexkamera nicht so richtig umzugehen wusste, warst du eigentlich schon auf dem Trip unterwegs, möchte ich mal sagen, dass du dir überlegt hast, was muss ich tun in meinem Leben, um Fotograf werden zu können. Habe ich das so in etwa richtig wiedergegeben?
Ja, das stimmt. Zumal unsere Eltern sagten, hör mal, ihr fotografiert doch beide so gerne. Macht das doch mal zusammen. Das war der Anlass, das auch zusammen mal zu machen. Und vor allen Dingen Schwarz-Weiß-Entwicklung war, glaube ich, der erste Anlass zu sagen, wir machen es gemeinsam. Wir hatten beide eine Kamera, du hattest schon ein Labor und ich konnte mir bei dir anschauen, wie man am besten und am schnellsten Schwarz-Weiß-Fotos entwickelt. Ich glaube, das hat damals 3 Sekunden gedauert, war das Bild fertig bei 45 Grad in Temperatur. Ja, war eine tolle Sache.
Ja, der Martin ist nie um Scherz verlegen. Also für alle, die das nicht so ganz nachvollziehen konnten, will ich das nochmal ganz kurz erklären. Ich hatte eine Bekanntschaft mit einem Pressefotografen und der war auf Masse und nicht auf Feinart oder sonst was ausgelegt. Und der hat seinen Entwickler in einen Eimer mit kochendem Wasser gestellt und ist dann damit losgezogen. Das heißt, wenn man den Entwickler nicht bei 20 Grad, sondern bei 50 Grad betreibt, dann ist ein Bild sofort innerhalb von 5-6 Sekunden ausentwickelt. Das heißt, er hat also seine Fotos unterm Belichter hervorgenommen, in den Entwickler geschmissen. Dann waren die ausentwickelt, rausgerissen, in Essig stoppert, dann in Fixierer und dann ab zur Pressestelle. Und das war das, was ich Martin das allererste Mal, als wir vor dem Vergrößerer gestanden haben, zeigen wollte, wie toll ich das schon kann. Und da sind ein paar doch sehr dunkle Fotos, um das mal vorsichtig auszudrücken, bei rumgekommen. Aber so weit, so gut. Also ich sag mal so, die Historie haben wir beide in der Filmfotografie, also Schwarz-Weiß-Filme insbesondere, selbst entwickeln und dann die Ergebnisse betrachten. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir damals auf der Suche nach Motiven, war mir aufgefallen, dass du halt immer wieder zu Konzerten gegangen bist und da fotografiert hast. Kannst du noch mal vielleicht schildern, wie das so zustande gekommen ist?
Also vielleicht nur eins vorweg. Also mir hat die Sache mit der Entwicklung der Schwarz-Weiß-Fotos unglaublich viel Spaß gemacht. Denn ich habe in kürzester Zeit sofort sehen können, wie die Ergebnisse aussahen. Das fand ich klasse. Ich war ja unglaublich neugierig, die Ergebnisse sofort zu sehen. Und deshalb war das so toll, dass das innerhalb von Sekunden ging. Zu der Konzertfotografie war es so, dass ich, oder ich muss anders anfangen, geboren war die ganze Geschichte eigentlich aus der Langeweile heraus. Es begann irgendwann eines Abends, wo ich Lust hatte, Fotos zu machen, aber nicht konkret wusste, was will ich fotografieren. Und ich habe mich immer schon für Jazz interessiert, höre nach wie vor noch gerne Jazz. Und es war in Oberhausen in einem alten Jazzclub, wo ein Konzert stattfand, wo ich gesagt habe, da machst du heute Abend mal Fotos. Denn ich hatte Stunden vorher noch in so einem Jazzheft geblättert und habe mir dort einige Fotos angeschaut und habe mich da eigentlich inspirieren lassen. Habe dann gesagt, jetzt machst du heute Abend Jazzfotos. So habe ich mir das vorgestellt. Konkret wusste ich es natürlich nicht, weil ich den Club nicht kannte, wo das Konzert stattfand. Bin aber einfach mal hingefahren. Interessanterweise habe ich dort aber einen Bekannten getroffen, der dort seinen Geburtstag gefeiert hat. Ich habe also sozusagen ein paar Fotos gemacht, habe mich mit dem Bekannten unterhalten. Und die Fotos waren irgendwann nebensächlich, weil wir haben mehr Geburtstag gefeiert, als dass ich Fotos gemacht habe. Aber im Laufe des Abends kam man dann so über Fotografie ins Gespräch. Und er hatte Konzerte organisiert, war sozusagen bei einem Konzertveranstalter angestellt und die planten für den nächsten Monat ein größeres Konzert in Bochum, haben dafür aber einen Fotografen gesucht, weil sie hatten bis dato noch keinen. Und ich kannte ihn schon von früher, habe schon mal für die Uni damals für ihn einige Fotos gemacht und er fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, das Konzert zu fotografieren. Und wenn das in Ordnung ist von den Bildern her, dann könnte man möglicherweise langfristig mal ins Geschäft kommen. War ich hoch erfreut und habe gesagt, och, das machen wir doch einfach mal. Sag mal den Termin, den Ort, die Künstler, die so entsprechend auftreten und vor allen Dingen, was dabei rumkommen soll. Das heißt von den Bilderinhalten her, wie soll es fotografiert werden, damit ich in etwa eine Vorstellung davon habe, was soll ich fotografieren, wie soll ich fotografieren. So haben wir uns halt nochmal getroffen, das Konzert im Vorfeld besprochen. Und anschließend habe ich Fotos gemacht und wir haben dann zusammen die Fotos bewertet. Und kam gut an. Ich habe eigentlich genau das Richtige getroffen, das richtige Licht, die richtigen Leute, vernünftige Perspektiven. Und so hat sich das erstmal für mich positiv dargestellt. Heißt, ich habe daraus dann mehrere Aufträge bekommen, um dann immer wieder Konzerte zu fotografieren. Überwiegend im Jazz-, Blues- und Soul-Bereich. Das war jetzt so der erste Gang. Und daraus hat sich jetzt auch eine gewisse Spezialität entwickelt. Denn Konzertfotografie heißt ja, unter vorhandenen Lichtbedingungen, wenn es geht, ohne Blitz, zu fotografieren mit hochgeöffneten Objektiven, ja, und mit kurzen Belichtungszeiten.
Bevor wir jetzt noch so ein paar technische Sachen mal andiskutieren, weißt du ungefähr noch, wann das war, was du jetzt gerade erzählt hast?
Wenn ich mich recht entsinne, muss das 1995 gewesen sein.
Okay, also schon Mitte der 90er Jahre. Und war damals die Fähigkeit, Schwarz-Weiß-Bilder aufzunehmen und relativ zügig zu entwickeln? Meinst du, das war ein ausschlaggebendes Kriterium, dass die letzten Endes dir immer weiter eine Beschäftigung gegeben haben oder nicht?
Also ich glaube schon. Also erstmal habe ich ja nach unserem ersten Zusammentreffen Schwarz-Weiß-Bilder zu entwickeln, daraus eine Leidenschaft für mich entwickelt. Bevor ich überhaupt an diesem Abend dazu kam, Bilder zu machen, hatte ich ja im Vorfeld überlegt, für mich, was interessiert dich am meisten? Und das war halt die Schwarz-Weiß-Fotografie. In Kontrasten festhalten, mit Grautönen eine Stimmung einzufangen und wiedergeben. Und zwar so, dass andere es auch nachvollziehen können. Und wenn es geht, auch mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen und wenn es geht, auch mit Menschen. Und Musik ist eines meiner, sag mal, Lieblingshobbys. Ne? Ich bin leidenschaftlicher Musikhörer, ich spiele selber kein Instrument. Aber ich mag Musik und gerade Jazz und Soul, wie ich vorhin schon sagte, sehr gerne. Und deshalb kam ich überhaupt auf die Idee, in diese Richtung was zu machen, kann aber sagen, Schwarz-Weiß-Fotografie ist genau das Thema, was ich immer machen wollte. Und das habe ich mir halt dann nach und nach richtig beigebracht. Welche Kontraste, welcher Entwickler, ne? Wie gehe ich dann überhaupt mit dem Thema um, um das wiederzugeben, was ich gerade sehe und empfinde.
Ja, und da nochmal ein ganz großes Kompliment und nochmal ein extra Dank auch in deine Richtung, weil letzten Endes bin ich der Meinung, dass ich nicht bei der Fotografie geblieben wäre, respektive das nicht so leidenschaftlich ausgebaut hätte, wenn ich dich damals nicht als Mentor gehabt hätte. Also man kann ja nicht sagen, dass wir alles zusammen immer fotografiert haben. Wir sind da sicherlich fotografisch auch andere Wege gegangen. Obwohl ich natürlich, wenn ich jetzt höre 1995, ich habe im Moment einen relativ guten Überblick, wann ich mit bestimmten Sachen angefangen habe, weil ich meine Lightroom-Bibliothek aktuell gerade durchsortiert habe und habe mir da nochmal so ein paar Daten vor Augen geführt. Und ich habe also, ich hätte jetzt das Ganze ein bisschen noch in die Vergangenheit gerückt, weil die Sachen, an die ich mich erinnern kann, jetzt als Begleiter, jetzt nicht als Fotograf, der den Auftrag hat, das Konzert wirklich in Bildern festzuhalten, sondern nur als dein Begleiter, Assistent und zweiter Fotograf am Set von mir aus, habe ich so die ersten Aufnahmen 1994, vielleicht sogar frühes 1994 sozusagen gefunden, wo wir schon in diversen Kneipen in Bochum und Oberhausen im Wesentlichen im Ruhrgebiet unterwegs waren und haben da immer wieder die gleichen Bands fotografiert, was ich im Nachhinein sagen muss, auch wenn man eigentlich immer die gleiche Musik gehört hat, es war doch nie langweilig, die Bilder zu machen und es war auch jedes Mal was anderes geboten und Musiker sind ja letzten Endes auch in gewisser Weise ganz große Schauspieler auf den Bühnen, die sich interessant kleiden und halt permanent gefordert sind, sich auch darzustellen und abzuheben von dem Rest der anderen Musiker und irgendwie verrückte Sachen machen, die einfach dann optisch natürlich auch wieder ein ganz interessantes Motiv abgeben. Kannst du noch mal ein bisschen was erzählen zu der Ausrüstung, die du damals benutzt hast?
Also angefangen, wenn ich mich über recht entsinne, habe ich, glaube ich, mit einer F2 und einem Motor und einem MD2 und Objektiven, das war ein 2,880 mm Festbrennweite und ein 2,5-105, was im Prinzip damals meine absolute Lieblingsbrennweite war, weil ich konnte einen wunderbaren Schärfeverlauf hervorheben, also darstellen und die Personen eigentlich hervorheben und trotzdem, man hatte nicht das Gefühl, dass sie irgendwo an Geschehen nicht teilgenommen haben. Also das heißt, wunderbare Porträts. Oder für Gesamtaufnahmen dieses 2.8.28. Das war so die Standardausrüstung, mit der ich mehr oder weniger alles abdecken konnte. In Schwarz-Weiß oder wenn auch nötig in Farbe in Form von Negativen oder Dias.
Okay, also nur mal um das zu verdeutlichen. Es handelt sich um Nikon-Material. F2 ist eine alte Profikamera. Die hast du damals einfach mal neu gekauft.
Nee, die habe ich, soweit ich weiß, gebraucht gekauft von einem Fotografen, der gerade aus Russland kam von einer Reportage und hatte die verkauft, weil er dringend Geld brauchte, weil die Reportage doch nicht so toll war, wie er es dachte. Und habe ich für wenig Geld damals bekommen können mit einem 2,050 mm. Hat sich aber schnell herausgestellt, dass es eine ausgesprochen zuverlässige Kamera ist, weil rein manuell einzustellen, mechanisch. Und die hat mich nie im Stich gelassen, ist mehrfach hingefallen, aber nie aufgehört zu fotografieren. Also von daher mein absolutes leidenschaftliches Herzstück, was ich bis heute immer noch im Schrank liegen habe. Also ich glaube nicht, dass ich diese Kamera nochmal hergeben werde.
Das war auch eher scherzhaft gemeint, weil also auch damals war Fotoequipment unglaublich teuer und ich kann mich daran erinnern, dass wir neben dem Fotografieren ja noch das andere Hobby hatten, dass wir halt zu Fotobörsen gefahren sind, die in regelmäßigen Abständen überall stattgefunden haben, auch gerade im Ruhrgebiet, und haben dann am Wochenende versucht, das neueste Equipment für kleines Geld irgendwo zu bekommen. Und das ist natürlich irgendwie in einer Zeit gewesen, da hat über eBay oder sonst wo noch keiner gesprochen und die Möglichkeiten, an so ein Material zu kommen, waren halt relativ begrenzt. Andere Sache war, du hast drei Festbrennweiten aufgezählt. Das waren 28-28, ein 105-25 und ein 180-28. Der nächste Schritt, wenn man jetzt vor der Bühne steht, ist, dass man mit dem 28 mm versuchen muss, die ganze Bühne abzubilden, um sozusagen so ein Bild von der Bühnenübersicht zu bekommen. 105 hast du schon gesagt, um einen einzelnen Musiker zu porträtieren. Ist ja auch eine klassische Porträtbrennweite. Aber wofür braucht man jetzt das 180er?
Um beispielsweise einzelne Köpfe oder Szenen festzuhalten. Beispielsweise eine Sängerin, die in einem Mikrofon singt, aber wo ich jetzt beispielsweise das Porträt oder der reine Kopf, den ich festhalten möchte, bis zum Bauchnabel beispielsweise zu erweitern, dass ich dann die Person mehr oder weniger ab Bauchnabel abbilde. Ne? Mhm. Kopf, Hand, Mikrofon bis mehr oder weniger zum Bauch, bis zum Gürtel. Ne? Und das ist eigentlich die, oder ich will wirklich nur einen Kopf haben. Mhm. Ne? Aus einer Entfernung 10 Meter oder 8 Meter ist das durchaus machbar. Mhm.
Jetzt hattest du eingangs gesagt, du hast dich mit einem Bekannten getroffen und hattest ja einen Auftrag, dort zu fotografieren. Ich kann mich aber daran erinnern, dass wir auch zu Konzerten gegangen sind und fotografiert haben, wo wir überhaupt keinen Auftrag hatten. Also das sollte man jetzt nicht unbedingt bei Bruce Springsteen in der Dortmunder Westfalenhalle oder so versuchen, da mit einem umfangreichen Spiegelreflex-Equipment reinzukommen. Aber ich sag mal, die durchaus zahlreichen Rock- und Jazzkonzerte, die in der näheren Umgebung, in den örtlichen Kneipen oder wie auch immer angeboten werden, haben wir damals eigentlich alle mitgenommen. Worauf muss man denn dann achten?
Prinzipiell bin ich der Meinung, dass ein Foto für den Auftraggeber ja nur Mittel zum Zweck ist. Entweder für den Künstler oder für die Werbung innerhalb der Kneipe oder des Konzertsaals. Weiterhin ist es, glaube ich, in meinen Augen ganz wichtig, dass man im Vorfeld mit dem Veranstalter in Verbindung tritt, das heißt sich akkreditiert, damit jeder auch weiß, was machst du da, um anschließend auch nicht in Situationen zu kommen, die da heißen, was machen Sie denn da, was machen Sie hier, Fotos für wen? Also solche Dinge sollten im Vorfeld geklärt sein. Ganz, ganz wichtig, eine Akkreditierung ist Grundvoraussetzung, um nicht nur, dass man sich frei bewegt, sondern dass man sich auch so bewegt, dass man den Auftritt auch wertschätzt. Denn das ist das Wichtigste. Nicht der Fotograf steht im Vordergrund, sondern der Künstler steht im Vordergrund. Und das muss man immer beherzigen, dass man sich nicht vor die Bühne stellt und meint, er ist derjenige, der jetzt die Aufmerksamkeit braucht. Nein, der Künstler ist es. Und so verhält sich der Künstler auch, wenn man sieht, dass der Fotograf sich diskret verhält und die Wertschätzung dem Künstler gegenüberbringt. Ich denke mal, das sind zwei ganz wichtige Grundvoraussetzungen, die man mitbringen sollte, um anschließend auch an gute Konzert- und Bühnenfotos zu kommen.
Also zum einen eine Akkreditierung, sprich vorher dem Wirt, dem Künstler, der Band Bescheid sagen. Hör mal, lieber Wirt, ich möchte gerne heute Abend hier Fotos machen. Spricht da irgendwas dagegen? Oder je nachdem, wie die Kölner sagen, wer die Musik bezahlt, der bestimmt, was sie spielt. Je nachdem, wenn der Wirt jetzt den Musiker angeheuert hat, ist damit schon eigentlich alles gesagt. Wenn das aber ein sehr bekannter Künstler ist, der jetzt in seiner Stammkneipe auftritt, wird man den mit Sicherheit eher fragen müssen und weniger den Wirt. Weil, was weiß ich, wenn Caruso in der Eckkneipe singt, dann wird da mit Sicherheit nichts mit Gage oder so zustande gekommen sein, in irgendeinem Vertragswerk oder sonst etwas. Und im Regelfall haben wir damals wenigstens nie Probleme gehabt. Also ich kann mich selten daran erinnern, dass mich mal einer angesprochen hätte. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja noch mal ein paar Situationen schildern, irgendwie, wo du mal befragt wurdest. Hat sowas überhaupt gegeben oder warst du immer 1A dabei?
Im Prinzip war ich schon immer 1A dabei, aber ich kann eine Situation vielleicht mal schildern, wo ich im Nachgang sagen muss, da habe ich mich falsch verhalten. Und das unterstreicht auch das, was ich gerade gesagt habe, Respekt dem Künstler gegenüber. Und zwar war es eine Situation, wo der Künstler, oder in dem Fall war es eine Künstlerin, ein Solostück gebracht hat auf der Bühne am Piano, dazu gesungen hat und natürlich auch hochkonzentriert war. Und das muss man nachvollziehen können. Man macht seine Fotos, aber ich dachte, ich mache ein gutes Foto von hinten, indem ich den Piano und die Künstlerin mit dem Publikum im Hintergrund abbilde, weil das Licht auch entsprechend so wunderbar auch einstrahlte. Und bin einfach auf die Bühne gesprungen und habe dann versucht, ein Foto zu machen in der Situation, wo die Künstlerin gerade hochkonzentriert war. Die Nikon F2 ist sehr laut und die Situation als solches war eigentlich im Nachgang beschämend, wo ich sagen muss, ich habe den Raum der Künstlerin nicht beherzigt. Das heißt, ich habe ihn nicht wertgeschätzt und auch nicht respektiert. Und das hat dazu geführt, dass die Künstlerkollegen mich erstmal von der Bühne gezogen haben. Und da habe ich erstmal zurechtgewiesen, Leute oder Junge, so geht das nicht. Und das muss ich einsehen und erkennen, dass man dann anderes Verhalten an den Tag legt. Ansonsten hat der Akkreditierung bisher niemand widersprochen.
Da fallen mir jetzt ad hoc zwei Sachen ein, wo ich weiß, dass deine Akkreditierung nicht ganz so astrein war. Dann muss ich mal ein bisschen gezielter nachfragen. Ich sag mal ein Stichwort: Jazzfestival in Den Haag.
Ja, stimmt. Es war so, dass damals James Brown aufgetreten ist und die Fotografen durften nur 10 Minuten fotografieren. Jetzt war es so, wir standen alle vorne in der ersten Reihe und es hatte sicherlich den Grund, James Brown war zu dem Zeitpunkt schon etwas älter und fing also recht früh an zu schwitzen und sah sehr schnell auch erschöpft aus. Und das war der Grund, warum auch nur 10 Minuten lang fotografiert werden durfte, weil der Künstler sollte ja auch noch als starker Typ dargestellt bleiben. Auf jeden Fall wurden die Fotografen nach 10 Minuten rausgeschickt und es wurde strengstens untersagt, dann noch Fotos zu machen. Und die besten Fotos habe ich aber erst eine halbe Stunde später gemacht, allerdings heimlich. Und von daher ist die Akkreditierung dann auch irgendwo im Sande verlaufen.
Okay, und das zweite Stichwort, was mir da so spontan einfallen würde, wäre Pina Bausch.
Ja, das stimmt. Da wurde striktes Fotografierverbot ausgesprochen, weil auf der Bühne entsprechend nackte Menschen aufgetreten sind. Das war aber, glaube ich, nicht Pina Bausch, das war Schindowski in Gelsenkirchen. Und da muss ich sagen, habe ich heimlich fotografiert, ohne Akkreditierung, einfach aus persönlichem Interesse. Die Fotos wurden aber auch nie veröffentlicht. Die sind immer im privaten Archiv geblieben.
Okay, also ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, wie du mir das geschildert hast, dass da irgendwie im, weiß ich nicht, dritten Aufzug des Stücks oder was, irgendjemand zu dir in die Loge gekommen ist und gefragt hast, was du denn da machst. Weil die Aussage war ja damals, ich habe so eine kleine Leica, die ist so unauffällig, die kriege ich überall mit rein. Muss er dann natürlich ausgerechnet da ausprobieren, wo nackte Menschen auf der Bühne stehen. Und ich würde sagen, der Test ist damals kläglich gescheitert. Also insgesamt kann man, wenn ich das zusammenfassen sollte, nur sagen, kümmert euch vorher darum, dass ihr da fotografieren dürft. Selbst wenn ihr eine Kamera dabei habt und habt die an irgendjemanden, der an dem Abend die Abendkasse betreut, vorbei mit in den Laden reinbringen können, heißt das ja noch lange nicht, dass man da fotografieren darf. Und schlimmstenfalls ist es eben so, dass das Hausrecht des Wirtes oder des Künstlers eben höher gewertet wird als euer Recht darauf, irgendein Bild zu machen, wo mir jetzt so oder so gar nicht so richtig klar werden würde, was man da für ein Recht ableiten wollte. Ohne dass ich jetzt irgendwie Rechtsanwalt wäre. Mit anderen Worten, der Wirt kommt, zieht euch am Ohr und dann seid ihr draußen vor der Türe und das war's dann. Dann habt ihr weder das Konzert noch die Fotos. Aber auch meine Erfahrung nach all der Zeit, die mit Sicherheit viel kleiner ist als die von Martin, wenn man vorher vernünftig mal mit den Leuten versucht zu reden, klappt das eigentlich immer und am besten weit im Vorfeld, gerade wenn es bekanntere Leute sind, Kontakt aufnehmen und mehr als Nein sagen können die eben nicht und dann lässt man es eben bleiben.
Vielleicht kann ich gleich noch mal ein bisschen was zur Technik sagen, denn die hat sich mittlerweile ja grandios gewandelt. Also ich kann mich entsinnen, dass wir damals mit Schwarz-Weiß-Filmen angefangen haben, die auch selbst entwickelten und teilweise 400 ASA-Filmen wie 1600 oder 3200 belichtet haben, um sie dann im Push-Prozess entsprechend anders zu entwickeln, um dann natürlich ein gröberes Korn zu bekommen, auf der anderen Seite aber diese hohe Empfindlichkeit erreichen konnten. Das hat sich natürlich heute durch die Digitaltechnik extrem verbessert. Zum Ersten, ich kann sofort das Bild erkennen. Und zum Zweiten, ich kann entsprechend mein Equipment darauf abstimmen, um relativ zeitig oder relativ schnell diese Bilder zu platzieren und zeitig ins Internet zu stellen oder dem Kunden bereitzustellen. Das geht also vom Prozess her viel, viel schneller und effizienter.
Okay, wenn du ganz kurz vorher noch mal eben erzählen kannst, was du jetzt für ein Equipment benutzt, weil ich glaube, die F2 steht in der Vitrine. Das 105-25 hatte ich schon mal angefragt, ob ich das von dir abkaufen kann. Da hattest du mir gesagt, das gibt's gar nicht mehr. Und was benutzt du heute, wenn du irgendwie noch mal auftragsmäßig ein Konzert ablichten sollst.
Also nach wie vor ist die Nikon D3 noch eine sehr gute Kamera. Ich benutze auch hier diese Nikon D300S mit einem Objektiv, diesem 17-55 2,8 für diesen Sensor gemacht. Eine sehr gute Brennweite, sehr scharf. Auch bei offener Brennweite, das heißt bei offener Blende 2,8, wirklich gut abbildend. Dann noch ein 80-200 2,8 aus der dritten Serie. Damals, muss ich sagen, auch ein sehr gutes Brennen, eine sehr gute Brennweite, die sich auch entsprechend an einem großformatigen, das heißt an einem Vollformat-Chip rechnen lassen kann oder zeigen lassen kann. So, also muss ich sagen, tolle Objektive und mit der Kamera bis 1000 ASA, muss ich sagen, hervorragende Ergebnisse.
Okay, also mit anderen Worten, im Laufe der Jahre hast du jetzt erstmal die Filmkamera gegen eine Digitalkamera ausgetauscht. Das haben ganz viele gemacht. Mhm. Gründe sind klar, hast du auch gerade nochmal genannt. Die Festbrennweiten hast du gegen Zoom-Objektive. Im Wesentlichen hast du jetzt zwei aufgeführt, also so dieses Brot-und-Butter-Objektiv für gekroppte Chips und wenn es noch das ist, was ich das letzte Mal gesehen habe, war es ein AFS 80 bis 200, also ja, dieses genau. Mit dem schnelleren Autofokus. Das ältere Modell von Nikon ist ja nicht so performant. Die Canon-Benutzer sind da natürlich ganz weit vorne, weil die seit dem EOS-System ja Autofokus und Ultraschall-Objektive bekommen könnten. Und Nikon hat da relativ lange gerade mit diesem lichtstarken Telezoom-Objektiv rumgeschlunzt und hat da einige Versuche mehr gebraucht, um da was Adäquates zu liefern. So, das heißt, eine Kamera, zwei Objektive. Meine Frage wäre, hast du überhaupt noch Festbrennweiten im Einsatz bei der Konzertfotografie?
Ja, definitiv. Und zwar habe ich noch drei Festbrennweiten, die ich auch sehr gerne benutze. Und zwar AFS 1,8, 35 und 50, wobei ich das 50 mm auch für Porträtbrennweiten oder für die Porträtbrennweite also mit bevorzuge. Auch eine sehr, sehr hohe Schärfe bei Eingangsöffnung 1,8 und das 1,8, 85, was ja in der Verlängerung etwa über 100 mm ist, auch eine sehr, sehr gute Brennweite mit einer sehr hohen Schärfeleistung.
Okay, also im Wesentlichen kann man hier jetzt auch wieder sagen, man ist nicht viel weg von einem klassischen Porträt-Setup. Also man versucht, die Musiker ja auch zu porträtieren. Mhm. Eigentlich ist die Aussage, die man treffen könnte, ein Porträt von Menschen auf der Bühne unterscheidet sich gar nicht so sehr von einem anderen Porträt, was man machen möchte. Mhm. Außer, dass eventuell, wie du eingangs schon mal gesagt hast, auf den Bühnen meistens relativ wenig Licht ist. Bei den Lichtern würde mir jetzt spontan die Frage einfallen, ist das egal, was das für Lichter sind? Kann ich die ganze Zeit gleich gut fotografieren oder muss ich vielleicht auf irgendwas achten? Stichwort Rot.
Also wenn ich es beeinflussen kann bei Konzerten, wo ich engagiert werde, versuche ich auch auf die Lichtmeister einzuwirken und versuche so viel wie möglich an Rot rauszunehmen, weil das eigentlich in meinen Augen negativ die Bildwirkung beeinflusst. Also weißes Licht würde ich bevorzugen, weil ich damit auch im Nachgang viel mehr Möglichkeiten habe, eine Atmosphäre darzustellen. Wenn ein Bild nur rot ist, ist das interessant, aber oft auch nicht druckbar, jedenfalls nicht auch wiederverwendbar. Deshalb sollten auch Mischfarben oder Mischformen der Farben auf jeden Fall ein Hintergrund sein, den es abzubilden geht. Und wenn ich darauf einwirken kann und es auch ändern kann, dann würde ich das machen. Ansonsten versuche ich, die Farben so einzusetzen, dass ich zumindest eine Mischung habe oder den Bildaufbau so gestalte, dass ich Rot, Blau, Weiß, Gelb, wie auch immer, Grün damit einbaue, dass das Bild entsprechend farblich gestaffelt aussieht.
Ich hatte ja schon erwähnt, dass im Prinzip ist Konzertfotografie nichts anderes als Porträtfotografie, nur bei ganz, ganz, ganz wenig Licht und wenig Möglichkeiten, selber die Lichtsteuerung zu übernehmen. Moin. Was neben deiner Technik, hast du schon gesagt, du versuchst möglichst gut im Gegenlicht die Aufnahmen zu machen. Wie genau muss ich mir das vorstellen? Belichtest du alles auf Programmautomatik oder wie funktioniert das?
Also grundsätzlich stelle ich alles manuell ein. Und ich arbeite auch sehr viel mit der Spotbelichtungsmessung, wo ich bestimmte Punkte konkret anmesse, um auch ein besseres Gefühl dazu bekommen, wie sind die Kontrastverhältnisse auf einer Bühne.
Kannst du mal gerade sagen, was für Punkte du da typischerweise anmisst?
Also im Gesicht beispielsweise messe ich was an. Manchmal messe ich aber auch direkt die Hand im Licht an, um auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist das Umgebungslicht.
Okay, also das Gesicht ist wieder das wichtigste Teil. Und da gehst du mit einer Spotbelichtungsmessung drauf und machst dir klar, ich brauche beispielsweise auf einer schlecht beleuchteten Bühne bei 1600 oder 800er ISO-Empfindlichkeit eine 30stel Sekunde bei Blende 2,8.
Ja,
könnte so ein Wert sein. Und wie gehst du dann weiter vor?
Also beispielsweise könnte es genauso sein. Da muss man aber wissen, dass der Belichtungsmesser einer Kamera ja auf 18% Reflexion arbeitet. Was bedeutet, wenn ich ein Gesicht fotografiere, im Normalfall, es wird angestrahlt, muss ich die Belichtung etwas korrigieren, weil das Gesicht etwas heller ist als beispielsweise dieser Grauwert.
Also du müsstest in welche Richtung korrigieren? Mehr Licht geben oder weniger Licht geben?
Ich müsste etwas höher belichten. Das heißt, ich müsste der Kamera etwas mehr Licht geben.
Gut, dann sind wir bei ungünstigen 15 Sekunde bei Blende 2,8. Und jetzt?
Da macht man in der Regel kein scharfes Foto mehr. Von daher ist es ja ausgesprochen wichtig, im Vorfeld zu wissen, wie sind die Lichtverhältnisse, welche Empfindlichkeit stelle ich an einer Digitalkamera an. Und da fängt es ja an, interessant zu werden, weil je teurer die Kamera wird, umso besser ist auch die Darstellung bei hohen Empfindlichkeiten. Ja? Und ich habe die Erfahrung gemacht, je größer die Bühne ist, umso einfacher ist es anschließend zu fotografieren, weil natürlich auch mehr Licht auch auf dieser Bühne einwirkt und auch eingesetzt wird, damit man auch ein gutes Feeling hat als Zuschauer.
Also ich kann mich daran erinnern, dass du irgendwann mal mit so einem Beleuchter da ins Gerede gekommen bist und den so sinngemäß gesagt hast, bevorher nicht auf jeder von den Bühnen, das waren ja mal mehrere Bühnen auch teilweise, 2000 Watt von diesen normalen Kannen hängen, brauchen wir hier gar nicht anzufangen. So, also ich meine, die Zeiten waren natürlich grandios, wo du auch sehr gut Einfluss darauf nehmen konntest, wie musste die Bühne ausgestaltet werden und so weiter. Also nehmen wir mal an, du hättest gemessen eine 250stel bei Blende 2,8, um jetzt nicht mal, um das ein bisschen einfacher zu machen. Das heißt, du würdest dann eine Zeitstufe nach oben gehen, das wäre eine 125stel und sagen wir mal, du hättest ein stabilisiertes Objektiv, dann würdest du dir sogar noch zutrauen, bei 200 mm Brennweite das aus der Hand zu fotografieren, um das mal vorneweg zu sagen und ein bisschen einfacher zu machen. Wie würdest du jetzt weiter vorgehen? Also Spotbelichtungsmessung auf die Hand und die dunklen Punkte, misst du die auch noch an?
Also grundsätzlich messe ich die hellen und die dunklen Punkte an und natürlich Mittelwerte wie beispielsweise das Gesicht oder die Hand. Also Hauttöne kriegt man schon mal ein sehr gutes Gefühl dafür, wie sind die reflektierenden Lichtverhältnisse. Ich brauche aber auch genau das Kontrastverhältnis zwischen hell und dunkel. Deshalb messe ich die hellen Punkte und die dunklen Punkte an, um zu wissen, um wie viele Blenden, ne, ist denn der Unterschied. Weil wenn ich beispielsweise jetzt ein Gesicht messe und der Hintergrund ist um 8 Blenden höher, weil da die Lampe direkt von hinten drauf strahlt, kann ich das Foto vergessen. Das heißt, der Hintergrund ist nicht mehr sichtbar, sondern komplett überstrahlt. Wenn ich das aber im Vorfeld als Bild einbauen will, weil ich das gerade sehe, weil das wie ein Strahl sternförmig von dem Musiker hinten ausbricht, dann ist das ein richtig tolles Foto. Das muss ich aber im Vorfeld wissen. Im Grunde genommen sieht man etwas und man setzt die Technik ein, um anschließend das, was man sieht und empfindet, auch festzuhalten. Und das wäre beispielsweise eine Möglichkeit, das so zu machen.
Okay, also ich würde sagen, wir legen diesen Punkt mal eben beiseite. Ich denke, der ist auch umfassend jetzt geklärt. Also Spotbelichtungsmessung ist ein Stichwort. Gegenlicht war das andere Stichwort. Ein bisschen mehr Licht geben und ein bisschen mitteln. So, und dann haben wir ja bei den Digitalkameras die Möglichkeit, hinten drauf zu gucken, wie das Foto tatsächlich wirkt. Jetzt gibt es einen Unterschied zwischen... Gerade im Jazz- und Soul-Musikbereich sind ja sehr viele farbige Musiker unterwegs. Muss man da bei der Haut was anders machen?
Da muss man definitiv was anders machen, weil bei dunkler Hautfarbe ist es ja noch mehr zu belichten. Man muss sich das so vorstellen, wenn der Belichtungsmesser auf dunkler Haut misst, wird er ja von vornherein schon überbelichten, weil er sagt, ich habe zu wenig Licht. Ne? Bei einem ganz hellhäutigen Mensch ist es ja da genau umgekehrt. Ne? Aber grundsätzlich brauche ich ja ein Mittelding zwischen Belichtungszeit, Blende und der Empfindlichkeit. Ich kann die Kamera natürlich so hochziehen von der Empfindlichkeit, dass ich hinterher nur noch Rauschen habe. Das macht keinen Sinn mehr, weil ich kann das Bild im Endeffekt nicht mehr drucken. Deshalb muss ich für die Kamera das bestmögliche Verhältnis herausfinden. Das muss ich durch Tests ermitteln. Beispielsweise bei der 300S habe ich für mich das beste Ergebnis bei 1000 ASA. Maximal. 1600 geht auch noch, aber nicht mehr, da reißt schon relativ raus. Also 1000 ASA kommen die Hauttöne noch relativ neutral rüber. Erstaunlicherweise auch bei dieser hohen Empfindlichkeit. Und das muss ich wissen, um im Nachgang auch die Belichtungszeit oder auch das richtige Objektiv auszuwählen.
Okay, also wir fotografieren den Frontmann der Band. Mein Tipp, weil ich diesen Fehler ganz häufig gemacht habe, ist, es gibt diese Musiker, die halt permanent die Augen zu haben, wenn sie singen. Da muss man den Augenblick abwarten, bis die Augen wieder aufmachen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Martin winkt gerade und gestikuliert. Ich gebe mal.
Ja, ich glaube, eine ganz interessante Gedankenstütze. Die besten Fotos in dem Moment mache ich nicht, wenn die Leute singen, sondern entweder bevor sie anfangen oder wenn sie gerade aufgehört haben. Das heißt, wenn das Stück zu Ende ist oder in den Zwischenräumen zwischen den Stücken, wenn sie konzentriert sind und daran denken, was mache ich jetzt als nächstes. Das sind in meinen Augen die besten Bilder, um ein Porträt von einem Künstler zu machen, mit offenen Augen und trotzdem dem Mikrofon in der Hand und dem Hintergrund. Wo bin ich gerade? Ansonsten ist er so konzentriert, dass er die Augen zu hat und dann kann ich nur noch Actionbilder machen.
Okay, liebe Hörer, der Mann hat, ich glaube, 20 Jahre mindestens Erfahrung. Ich würde fast sagen, noch länger, aber er stapelt ja heute tief. So ein Tipp, der ist echt Gold wert. Also die besten Bilder macht man, wenn der Musiker sich darauf konzentriert, wieder einzusetzen oder wenn er gerade mit seinem Stück fertig ist. Wenn ich mir jetzt nochmal so einen Bühnenaufbau, so einen klassischen vorstelle, dann gibt's da ja nicht nur den Sänger, sondern da gibt's auch noch Leute, die ein Instrument in der Hand halten, zum Beispiel eine Gitarre. Ist da irgendwas anders bei, wenn man Gitarristen und Bassisten fotografiert?
Ich glaube schon, weil da ist genau der umgekehrte Fall. Weil den Gitarristen, den nimmt man dann wirklich nur wahr, wenn er im Vordergrund ein Solo spielt. Ansonsten macht er die Musik begleitend und der Sänger ist im Vordergrund. Wenn er sein Solo spielt oder Soli im Nachgang, habe ich die Möglichkeit, den Sänger dort zu erwischen, wo es ihm darum geht, seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und zwar Actionfotos. Augen zu, Mund aufreißen, Gitarrenriffs. Genau das festzuhalten. Oder ein Saxophonspieler, der mit einer Hand spielt, hochspringt, der Bassist, der sich überschlägt. Das sind Dinge, die kann ich festhalten, das sind Actionbilder.
Bläser wäre so das Nächste, was mir so einfällt. Gibt es da irgendwie einen besonderen Tipp von dir?
Ich glaube, bei Bläsern muss man überlegen, was sind es für Blasinstrumente. Beim Saxophon ist ja auch ein Blasinstrument, muss ich allein durch die Form anders mit dem Thema umgehen. Das heißt, überwiegend hochformatige Fotos. Während ich bei Posaune und Trompete beispielsweise durchaus auch querformatige Fotos schwenken kann und das auch aus einer Perspektive, die mir ermöglicht, direkt von vorne zu fotografieren, beispielsweise in einem Winkel von 15 Grad. Die Spitze des Instruments wird unscharf, der Mund, die Augen werden komplett scharf. Und dadurch kann ich auch die Aktion des Künstlers im Gesicht ablesen. Beispielsweise bei einer Posaune, wo die Backen richtig aufgebläht sind. Wangen, Entschuldigung.
Ja, die Backen aufgebläht ist ein bisschen was anderes. Aber ich kann mich an ein CD-Cover erinnern, was du fotografiert hast, wo im Vordergrund ein Traumfoto, wahrscheinlich so ein Schuss, den man nur alle 10 Jahre mal macht. Ein Trompeter, der seine Trompete im Mund hat, konzentriert ist. Man kann die Augen sogar noch erkennen. Und im Hintergrund an der Wand ist, als wenn das jemand extra dort aufgestellt hätte, ein Schild mit der Aufschrift Jazz. Und alles ist noch in Blautönen gehalten. Also ein fantastisches Foto von dir, was ich immer gerne noch angucke, wenn ich durch deine Mappen gucke. Kommen wir mal zu den Schattenkindern der Musiker, meiner Meinung nach. Schlagzeugern. Gibt es da irgendwelche besonderen Sachen?
Da muss man im Vorfeld wissen, was will ich eigentlich festhalten? Will ich ein Schlagzeug solo festhalten, könnte man sagen, man könnte eine längere Verschlusszeit nehmen, beispielsweise eine 60stel oder sogar noch länger, eine 1/30, um bewusst eine Unschärfe in Kauf zu nehmen. Damit beispielsweise die Schlagstöcke sich bewegen in der Luft, ja, oder der Mann aus der Bewegung heraus unscharf wird. Könnte die Atmosphäre verstärken. Oder ich nehme eine Brennweite wie das 50 mm 1.8 und mache gezielt ein Porträt, in dem ich nur die Augen scharf stelle und das Instrument unscharf wirken lasse. Könnte auch sehr interessant aussehen.
Auch da vielleicht nochmal ein Tipp von mir. Also bei Schlagzeugern, ich habe sie gerade Schattenkinder genannt, das liegt in aller Regel daran, dass wenn man vorne sich die Leute anguckt, die bei so einer klassischen Band stehen, wie ein, jemand mit einem Blasinstrument, mit einer Gitarre, mit einem Saxophon, der Sänger, die sind alle heller, lichterloh erleuchtet. Und meistens sind die Schlagzeuger dahinter aufgebaut. Und wenn wir jetzt nicht von ganz großen Aktionen reden, hocken die da praktisch mit noch weniger Licht rum, sodass man also automatisch schon fast an diese langen Verschlusszeiten kommt. Und es ist sehr schwer, die jetzt auch noch durch die vorne sich in der Regel noch bewegenden Musiker dann auch wirklich abzubilden.
Mhm. Da ist genau der Punkt getroffen, wo ich sagen muss, man kommt möglicherweise irgendwann durch die Umstände an den Rand der Möglichkeiten, die die Kameraausrüstung bieten kann. Das heißt an Verschlusszeiten, die eigentlich nur ein normales, scharfes Foto nicht mehr bieten. Das heißt, ich muss ja dann schon im Vorfeld meine Strategie ändern. Was kann ich aus den vorhandenen Möglichkeiten machen, um trotzdem noch ein gutes Foto zu machen? Wenn der Auftrag heißt, mach ein gutes Foto von dem Schlagzeuger, der aber im Schatten sitzt, habe ich ein Problem. Entweder habe ich nicht vernünftig kommuniziert, dass der da Licht hinbekommt, oder ist es rein technisch gar nicht möglich in der Situation. Dann muss ich damit auskommen und muss mein Bild trotzdem machen. Und dann brauche ich eine Strategie, die mir ermöglicht, trotzdem ein gutes Bild zu machen. Das heißt, eine Bildwirkung zu erreichen, die dem Zuschauer sagt, boah, war gut.
Okay, weil wir im Vorfeld von diesem Gespräch da schon mal drüber gesprochen haben, wäre jetzt meine nächste Frage hin, was mache ich denn, wenn ich einen ganzen Chor abzulichten habe, wie zum Beispiel einen Gospelchor. Wie würde man da am besten vorgehen?
Also in der Regel brauche ich dafür ein Weitwinkelobjektiv, wenn ich alle auf einmal festhalten möchte. Und da muss ich natürlich darauf achten, ob ich gleichmäßige Lichtverhältnisse habe. Sind alle in dem Chor auch in dem gleichen Licht getaucht? Habe ich unterschiedliche Lichtquellen, dann suche ich mir eine Position aus, wenn es möglich ist, um entgegenzuwirken, dass ich das Licht entsprechend so in das Foto einbaue, dass das noch interessant wirkt. Aber das ist nur dann nötig, wenn ich wirklich starke Kontraste innerhalb der Lichtführung habe. Ansonsten wäre ein frontales Foto mit dem Chor als Weitwinkel immer brauchbar.
Okay, und bei einem Chor, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, gibt es da noch andere Personen, die irgendwie besonders nochmal hervorgerufen werden? Also ich weiß nicht, nennt man das bei einem Chor auch Dirigenten oder so?
Ja, es gibt dann den Leadsänger beispielsweise, der auch dann entsprechend führt. Wenn man jetzt in einem Chor nebeneinander steht, dann muss man sich das so vorstellen, dass natürlich eine Weitwinkelaufnahme alle Personen gleichermaßen scharf darstellt. Das heißt, das Niveau ist auch im Bild gleichmäßig verteilt. Das heißt, auch von der Bildwirkung her der einzelnen Personen. Möchte ich aber eine einzelne Person hervorheben, dann geht das einfach nur über eine Teleaufnahme, indem ich entweder die Person aus dem Chor heraus scharf einsetze, indem ich den Chor von der Seite fotografiere und die Person beispielsweise nur scharf fotografiere, indem ich die offene Blende wähle, vielleicht 2,8 bei 200 mm. Dann habe ich eine geringe Tiefenschärfe und hebe diese Person grafisch hervor. Ne? Oder ich mache es so, dass die Person, wenn sie hervortritt, im Vordergrund scharf stelle und der Chor ist im Hintergrund. Dann unterstützt der Chor auch von der Bildwirkung her den Sänger als Hintergrund.
Habe ich verstanden, aber ich hatte jetzt im ersten Augenblick, als ich die Frage gestellt habe, eher an wirklich so einen Dirigenten gedacht, der mit dem Rücken zu mir steht. Macht es irgendwie einen Sinn, den von hinten aufzunehmen?
Ich denke mal, wenn man den Chor abbilden will, ist der Dirigent von hinten darzustellen. Das wäre machbar. Ich halte es aber für sinnvoll, den Chor von hinten darzustellen, das heißt von der Bühnenseite, wenn möglich. Und damit man das Gesicht von dem Dirigenten sieht, weil den möchte ich ja doch dann darstellen, bei diesem Foto.
Okay, also so einen typischen Bandaufbau wie bei einer Rock- oder bei einer Jazzband oder Soulband oder Bluesband haben wir jetzt einmal besprochen. Dann haben wir uns über Chöre und Gospelchöre und vielleicht auch kleinere Orchester oder so etwas unterhalten. Fällt dir gerade sonst noch was ein an Musikern oder Konstellationen? Ich wüsste jetzt nur noch diese typischen Dixieland-Bands, möchte ich sie mal nennen, die praktisch ihre Instrumente komplett am Körper tragen und sich bewegen können. Also die sind nicht unbedingt auf eine Bühne fixiert, sondern können sich auch frei in der Wildbahn bewegen. Gibt es da noch irgendwas?
Also bei diesen Aufnahmen, das spricht eigentlich mehr oder weniger die Bewegung, das heißt Action. Und vor allen Dingen die Interaktion mit den Betrachtern. Denn in der Regel stehen sie nicht alleine, sondern lösen ja was bei den Zuschauern aus. Das heißt, die Bands werden ja dafür engagiert, damit sie genau das machen, die Leute mitreißen, einführen, damit es weitergeht. Und dann kommt es darauf an, die Interaktion mit den Zuschauern aufzunehmen. Das heißt, möglicherweise auch auf die Leute zugehen und sie motivieren, mitzumachen. Ja, um auch beispielsweise Einfluss auf das Foto zu nehmen. Auch das ist möglich.
Ein wichtiger Aspekt ist ja auch, dass man sich entsprechend kleidet. Bei einem Jazzkonzert läuft man nicht rum, als wenn man da im Kampfeinsatz ist.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man eigentlich mit seiner Kleidung jetzt nicht als Außenständiger angesehen wird, sondern man muss ja relativ diszipliniert und vor allen Dingen unauffällig agieren. Denn wenn man sich in den Vordergrund spielt, macht man keine besseren Aufnahmen, sondern man wird eher als aussätziges Individuum betrachtet. Das heißt, man möchte rausgebracht werden. Das darf auf keinen Fall sein. Wichtig in meinen Augen ist, bequeme Kleidung zu tragen in jeder Situation. Ja, das auf jeden Fall, aber angemessen.
Aber auch bei einem Jazzkonzert war so ein gewisser Dresscode, dass die, so zumindest mein Empfinden, die Herren eher so Hemd ohne Krawatte und einen Sakko anhatten und eine Jeans von mir aus und halt keiner da total overdressed rumgelaufen ist, aber auch keiner irgendwie wie so ein, ich benutze den Begriff nochmal, Fotograf im Kampfanzug da rumgelaufen ist, sondern eher die Leute halt irgendwie uniform gekleidet waren und damit wird man dann eben entsprechend unauffällig. Ein Aspekt, der mir noch aufgefallen ist, wo du vielleicht auch nochmal was zu sagen kannst, wenn man Musiker des Öfteren fotografiert, dann ist das zwar eine Wiederholung, aber es hat auch entscheidende Vorteile. Kannst du da noch mal was zu sagen?
Weil ich glaube, wenn man Musiker öfter fotografiert und den Musikern öfter mal auch Fotos gibt, ohne dafür Geld zu nehmen oder einfach nur, weil man Freude daran hat, tolle Fotos gemacht zu haben, auch die Anerkennung für den Künstler, ihm öfter mal ein Foto gibt, was gut ist, die Musiker verhalten sich anders. Denn wenn ich weiß, dass ich öfter mit verschiedenen Musikern zusammenarbeite, dann werden die Musiker mit der Zeit auch mit einer anderen Vertrauenssituation, ne, mit dir umgehen. Und das bedeutet, dass sie anders auf der Bühne agieren, dass sie auch zugewandter agieren und entsprechend dir auch ins Bild arbeiten.
Also ich bin ja auch ein paar Mal bei den Konzerten halt aufgelaufen, als du noch regelmäßiger fotografiert hast und es war zum Schluss so, man gehörte einfach dazu und ich habe dann, wenn ich eine Kamera dabei hatte, halt die Erfahrung gemacht, dass ich eher die Blicke der Musiker in meinem Objektiv hatte als umstehende Fotografen und dass das natürlich unheimlich die Sache erleichtert hat, auch ein gutes Bild zu machen, wo man dann im Endeffekt dahin gekommen ist, dass man wirklich den besten Schuss von diesem Musiker an dem Abend bekommen hat, der sonst eigentlich immer nur die Augen zu hat und auch ganz tolle Sachen, aber dass er dann mal irgendwie guckt und singt oder guckt und spielt oder so, das ist dann eher seltenheitswert. Wenn wir deine irgendwie Sache jetzt nochmal betrachten, du bist heute eigentlich weniger ein Konzertfotograf, sondern mehr, wie würdest du das selber jetzt bezeichnen?
Ja, also ich würde mich selber eigentlich mehr als Eventfotograf bezeichnen, weil dazu gehören auch Konzerte, dazu gehören aber auch Events, das heißt da, wo Menschen zusammenkommen, wo sie was zeigen oder was erleben. Das sind auch Hochzeiten, ist für mich auch ein Event. Und wenn man das auch in der Situation betrachtet, ist eine Hochzeit auch ein ganz besonderer Moment, der auch besonders wertgeschätzt werden muss vom Fotografen. Wie ich es gerade schon mal angedeutet habe, diskret und trotzdem mit der nötigen Aufmerksamkeit und mit der nötigen Wertschätzung für das Brautpaar. Dann ist es ein ganz besonderer Tag. Und wenn ich das auf alles Münze, was ich fotografiere und mache, dann bin ich davon überzeugt, dass ich auch entsprechend vernünftige Fotos bekomme, weil das Gegenüber es merkt und mir entsprechend mit Vertrauen widerspiegelt. Und das macht bessere Fotos.
Okay, ein schöner Schlusssatz, wie ich finde. Gibt es irgendwo eine Stelle im Netz, wo wir Bilder von dir sehen können?
Ja, beispielsweise www.hankeland.de.
Du arbeitest auch gerade noch selber an einer Webpage, an einer eigenen. Ich würde sagen, ich übergebe einfach die Links mit für die Shownotes. Könnt ihr euch da mal einen kleinen Aspekt von Martins Arbeit ja angucken. Und nochmal die wichtigsten Tipps sind, im Regelfall ist eigentlich gerade auf kleineren Veranstaltungen keiner böse, wenn jemand mit einer Kamera vorbeikommt und sagt, hör mal, ich möchte hier ein paar Fotos machen, ihr könnt gerne auch irgendwie mal einen Abzug bekommen oder könnt die Fotos später benutzen. Nicht unbedingt immer mit einem monetären Hintergrund da auftauchen. Es ist ja eine tolle Sache, wenn man wirklich gute Bilder da auch gemacht hat, dann kann man sich mit Sicherheit da nochmal drüber unterhalten oder bekommt wenigstens beim nächsten Konzert freien Eintritt oder was auch immer. Was ich halt auch eine ganz tolle Sache finde. Wenn es regional interessant ist, dann gibt es halt die Möglichkeit, die Sachen auch an die regionale Presse weiterzugeben. Die sind im Regelfall auch sehr angetan davon, wenn sie da selber keinen hinschicken müssen. Hat man wenigstens schon mal wieder eine Veröffentlichung von Fotos von sich. Und last but not least, probiert's aus, habt Spaß, fragt die Leute und macht einfach ein paar gute Bilder. Insofern würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend, Morgen, gute Nacht, wie auch immer, zu welcher Zeit ihr das jetzt hört. Und sag einfach bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.